Irgendwas mit Daten. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Daten, dem Podcast zur Datenanalyse in der Industrie. Meine Kundinnen und Kunden fragen mich oft, wo sie Hintergrundinformationen zu bestimmten Themen finden können und welche Bücher ich empfehlen kann. Naja, es gibt schon einige Bücher, die wirklich gut sind und nicht unbedingt auf der Bestsellerliste stehen. Naja, ist halt Datenanalyse. Und deshalb geht es in der heutigen Folge um meine Lieblingsbücher zu Datenanalyse-Themen. Und diese Folge ist eine besondere Folge, denn Sie können neben den Tipps zu den guten Büchern auch noch etwas gewinnen. Dazu später mehr. Die Lieblingsbücher habe ich in drei Kategorien eingeteilt. Das erste ist die Ursuppe, also historische Bücher, die auch heute noch spannend sind. Dann allgemeine Datenanalyse und als drittes die speziellen Themen. Alle Bücher mit Details finden Sie auch in den Shownotes, wenn Sie sich also für ein bestimmtes interessieren. Da sind die ISBN-Nummern. Darüber können Sie das natürlich im örtlichen Buchhandel oder auch im Internet bekommen. Wo immer es möglich war, habe ich deutsche Bücher ausgewählt. Gerade bei den Spezialthemen ist das schwierig. Deswegen sind die dann doch auf Englisch. Sie sind aber so weit lesbar, dass man das auch ganz gut verstehen kann. Fangen wir mal mit der Ursuppe an. Historische Bücher. Ich mag historische Bücher. Ich finde das ganz spannend zu sehen, was für einen Wissensstand hatten die Menschen vor 50 Jahren, vor 100 Jahren und so weiter. Ich habe unter anderem auch ein Buch über Erste-Hilfemaßnahmen Anfang der 30er Jahren aus Deutschland. Und das ist ganz spannend zu sehen. Zum Beispiel wurde damals versucht zu beatmen. Das kann nicht funktioniert haben, aber man hat es versucht, indem man also den Menschen auf den Boden gelegt hat, auf den Rücken. Und die Arme dann von der Hüfte über den Kopf und wieder zurückbewegt hat. Super aufwendig und funktioniert wird das nicht haben, denn so bekommt man natürlich keine Luft in irgendeinen Menschen rein. Aber man hat es halt damals nicht besser gewusst. Genauso habe ich von meiner Großtante geerbt einen Atlas, die Welt in Bildern. Und da sieht man Anfang des 20. Jahrhunderts, ich glaube, das ist von 1908, da gibt es einfach weiße Flecken auf der Landkarte. Es gibt Orte, sehr große Orte, die noch kein Mensch irgendwie kartiert hatte zu dem Zeitpunkt. Also sind die dann einfach mal weiß geblieben auf der Landkarte. Okay, also das nur vorweg. Ich mag historische Bücher und das ist auch bei der Datenanalyse so. Und da gibt es insbesondere natürlich das Buch von Walter Schuert, 1939, Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control. Das erste Buch, was er geschrieben hat, wo speziell um Qualitätsregelkarten geht. Die Technik war damals schon ein bisschen älter, also diese Qualitätsregelkartentechnik hatte er vorher schon entwickelt und dann hat er irgendwann ein Buch dazu geschrieben. Da gibt es viele Beispiele, wie er sich das so überlegt hat. So richtig gut lesbar ist das leider nicht. Also das ist wirklich schweres Englisch, muss man wollen. Trotzdem hat es aus meiner Sicht einen großen historischen Wert, weil es einfach zeigt, wo damals der Wissensstand war. Unter anderem gibt er zahlreiche Beispiele dafür, dass es keinen Wert für die Gravitationskonstante geben kann. Sehen wir heute vielleicht auch ein bisschen anders. Aber es ist einfach sehr spannend zu sehen, was sind die Beispiele, die da gebracht werden und welche Argumentation wird da verwendet. Ein Buch, was heute nicht nur einen historischen Wert hat, sondern was ich tatsächlich auch häufiger mal in die Hand nehme, um etwas nachzuschlagen, ist nicht ganz so alt. Es ist dann, ich glaube, in der letzten Ausgabe von 1986, aber eben auch nicht mehr taufrisch. Das ist von Atchison Duncan, Quality Control and Industrial Statistics. Ist ein super Nachschlagewerk, gerade wenn es so darum geht zu gucken, diese Konstanten in Qualitätsregelkarten, wo kommen die eigentlich her? Gibt es dazu Formeln oder auch nicht? Also es gibt welche, für die gibt es Formeln, die findet man dann auch da. Und es gibt welche, die gibt es nicht als Formel, die werden dann einfach nur da beschrieben, wie die hergeleitet worden sind. Das Gleiche gilt da für die Annahme-Stichprobenprüfung, wird eben auch erklärt, wo kommt das her, wie funktioniert das und so weiter. Und ist eben so ein ganz normales Nachschlagewerk, wo Methoden beschrieben sind. Ein drittes Buch, was ich sehr spannend finde, ist von John Tukey. vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört, Tukey-Test oder sowas, der hat sich an vielen Stellen verewigt und ein ganz wichtiges Buch, was er geschrieben hat, heißt Exploratory Data Analysis, also EDA, EDA, wie auch immer man das aussprechen möchte, die explorative Datenanalyse, das, was wir als allererstes machen, wenn die Daten soweit vorbereitet sind, mal gucken, was drin steckt. Das ist von 1977, das ist schon fast so alt wie ich, also auch nicht mehr ganz so jung. Und das beschreibt halt Grafiken für die Datenanalyse. Unter anderem finden wir da die Entwicklung von Boxplots, denn das ist eine Grafikart, die der Herr Tukey entwickelt hat. Und dann beschreibt er verschiedene Varianten und kann man sehen, okay, also heute gibt es einen Standard-Boxplot-Aussehen, was wir so in Software finden und auch in vielen Büchern. Und damals gab es halt diesen Standard noch nicht. Da wurde noch ein bisschen so, ja, man könnte es so machen oder auch so. Mal schauen, wie sich das so entwickelt. Und da hat sich eben viel getan. Was wir da auch sehen, natürlich, es geht um Grafiken, ganz, ganz viele Grafiken. Die sind halt alle noch per Hand gezeichnet. Und haben so ihren eigenen Charme. Da hat sich natürlich unglaublich viel getan. Heute zeichnet niemand mehr Grafiken per Hand oder so gut wie niemand, weil wir die direkt aus unserem Computer rausbekommen, aus der Software. Dann sind die schön bunt, vielleicht sind sie sogar animiert, ja, auf Knopfdruck mal eben kurz erstellt und nicht in stundenlanger mühseliger Kleinarbeit irgendwelche Achsenskalierungen eingezeichnet oder so. Das war damals sicherlich noch eine sehr viel anstrengendere Geschichte. Insofern ist es natürlich ganz spannend zu sehen, welche Grafiken hat er so empfohlen und gesagt, ja, damit kann man zum Beispiel gut Messreihen vergleichen oder Zusammenhänge sehen, um diese explorative Datenanalyse gut umsetzen zu können. Der zweite Bereich Lieblingsbücher ist der Bereich der allgemeinen Datenanalyse. Allgemeine Datenanalyse, natürlich hier, ne, es geht ja um industrielle Datenanalyse, in diesem Podcast soll der Schwerpunkt auch da sein. Wobei das erste Buch tatsächlich ein ganz, ganz allgemeines ist, unabhängig von industriellen Daten. Das ist von Fahrmeier und vielen anderen und heißt Statistik, der Weg zur Datenanalyse. Ich mag dieses Buch, weil es wirklich die Grundlagen einfach erklärt. Ja, da sind Formeln drin. Überhaupt keine Frage. Datenanalyse ohne Formeln ist halt ein bisschen schwierig, gerade wenn es um die Hintergründe geht. Es ist aber ein Grundlagenbuch. Das heißt, man kann das lesen und verstehen. Ich nehme es ganz gerne ab und an mal, um etwas nachzuschlagen, wenn es so um Basismethoden geht. Wie sieht ein Test aus? Wie wird da das Konfidenzintervall berechnet und so weiter? Da kann man das ganz gut nachlesen. Und es sind schön anschauliche kleine Beispiele, also nichts Wildes, Komplexes, sondern wirklich einfach und gut erklärt. Wenn wir ein bisschen mehr in Richtung industrielle Datenanalyse gehen, da gefällt mir das Buch von Johann Wappis und Bernd Jung besonders gut. Das ist ein Buch aus dem Bereich Six Sigma, heißt Null-Fehler-Management, Umsetzung von Six Sigma. Vielleicht wissen Sie es, dass Six Sigma nun auch ganz viel mit Datenanalyse zu tun hat. Das heißt, das ist so die Kombination von gesundem Menschenverstand, Projektmanagement, Problemlösungstechniken und ganz klar Datenanalyse. In diesem Buch geht es also schwerpunktmäßig auch darum, wie diese Datenanalyse mit Six Sigma umgesetzt wird. Am Ende des Tages ist das Schöne, diese Vorgehensweise bei Six Sigma, Define, Measure, Analyze, Improve und Control, der DMAIC-Zyklus, muss Ihnen gar nichts sagen, völlig egal. Das entspricht auch dem, wie man sich das logisch überlegen kann, wenn wir an Datenanalyse denken. Wir müssen erstmal definieren, was unser Problem ist. Dann müssen wir uns überlegen, können wir das überhaupt messen? Haben wir Werte? Wie belastbar sind diese Werte? Dann geht es in die Analyse, in die Verbesserung. Weil man macht so ein Six Sigma-Projekt typischerweise, weil es irgendein Problem gibt oder eine Fragestellung, die man nicht so ad hoc beantworten kann. Und wenn dann die Lösung gefunden ist, dann wird die natürlich umgesetzt und am Ende überwacht, ob das denn auch tatsächlich eine nachhaltige Verbesserung gegeben hat. Also eigentlich ziemlich viel gesunder Menschenverstand, eben kombiniert mit Datenanalyse Und deswegen ist dieses Buch für mich auch eins, was gut in den Bereich allgemeine Datenanalyse passt. Was ich da auch besonders schön finde, ist, das steigt halt nicht ein direkt bei den Formeln, so hier nehmen Sie diesen Test und dann rechnen Sie das und hier ist der Mittelwert und da ist die Standardabweichung, sondern es fängt da an, wo man typischerweise am Anfang steht, nämlich erstmal bei einem etwas nebulös formulierten Problem und der Herausforderung, wie gehen wir jetzt vor? Was machen wir als erstes? Also was sind Möglichkeiten, um zum Beispiel die Datenauswahl zu stützen und da dann entsprechend die Daten zu finden oder aufzunehmen und zu gucken, wie wir da vorangehen können. Einen etwas anderen Schwerpunkt hat mein Buch, also von Barbara Bredner, NOT-Statistik, Nachweise führen, Optimierungen finden, Toleranzen berechnen mit Minitab und R. Und da geht es ein bisschen weniger um Projektmanagement und die Schritte, die vor der Datenanalyse passieren, sondern da ist der Startpunkt: Es gibt eine Idee und es gibt schon Daten. Und die Fragestellung ist, wie geht das mit der Datenvorbereitung? Was sind so die nächsten Schritte? Und anhand von zwei Beispielen wird dann gezeigt, womit fange ich an? Was ist so das Erste, was ich mache? Stichwort Datentapete. Wie kann ich dann Plausibilitätsprüfungen machen? Welche Grafiken, welche Kennzahlen helfen mir dabei? Wie funktioniert das mit den Ursache-Wirkungsbeziehungen? Stichwort Modellierung. Und wie kann ich dann, wenn ich so eine Funktion habe, das ist ja so das große Ziel, was wir immer bei Ursache-Wirkungsbeziehung, Modellierung, maschinellem Lernen haben, wenn ich diese Funktion habe, wie kann ich die nutzen, um eine Optimierung zu rechnen, um Nachweis zu führen oder um Toleranzen zu ermitteln? Ja, natürlich mag ich mein Buch, wäre ein bisschen seltsam, wenn das anders wäre. Ich mag es deswegen, weil es das einzige Buch ist, das ich kenne, vielleicht kennen Sie noch eins, dann schreiben Sie mir gerne. Das einzige Buch ist, wo durchgehend ein Beispiel durchgerechnet wird. Also anhand von zwei Beispieldatensätzen, einmal mit Minitab, einmal mit R, wird dieser ganze Analyseweg durchgegangen und gezeigt, was muss ich tun, an welcher Stelle, wo muss ich klicken, was muss ich machen als Befehl, damit ich hier weiterkomme, damit ich hier ein Ergebnis bekomme und was sagt mir dieses Ergebnis dann. Das spezielle Extra in dieser Folge ist übrigens, dass Sie eins von drei von mir signierten Exemplaren gewinnen können von der NOT-Statistik. Und wie das geht, das erkläre ich Ihnen dann am Ende der Folge. Kommen wir erstmal zum dritten Bereich, den speziellen Themen. Und da war es wirklich extrem schwer, irgendeine sinnvolle Auswahl zu treffen. Denn natürlich habe ich in meinem Bücherschrank viele spezielle Themen. Manchmal auch sehr spezielle Spezialthemen, wo ich denke, das wird höchstens mal irgendwann jemanden interessieren, aber vielleicht nicht unbedingt Sie jetzt gerade in diesem Moment. Also habe ich mir überlegt, was sind so Themen, die häufiger da sind, aber trotzdem speziell genug sind und was davon ist halbwegs gut lesbar, denn diese speziellen Themen sind typischerweise immer auf Englisch und die Auswahl, die ich getroffen habe, das erste Buch, was ich Ihnen da gern vorstellen würde, ist Auswertungsmethoden für Produktionsdaten. Das ist von Herrn Montgomery und heißt Introduction to Statistical Quality Control. Früher hatte das mal den Titel nur Statistical Quality Control und seit der jetzt aktuellen 8. Auflage heißt es eben Introduction to Statistical Quality Control. Ist vielleicht auch ganz gut, denn das ist so ein Grundlagenbuch. Ja, das ist nicht so wahnsinnig umfangreich. Es hat, glaube ich, nur 600 Seiten oder so. Statistische Qualitätskontrolle und Regelung ist aber durchaus ein Thema, was mehrere tausend Seiten füllen könnte. Insofern eben dieser Hinweis, es sind die Grundlagen. Jetzt könnte man sagen, es sind nur die Grundlagen. Manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man eine griffige Zusammenfassung hat, was denn so die wichtigsten Punkte sind bei Methoden. Und das macht er sehr gut. Ja, es geht um Kontrollkarten, um Prozessfähigkeit, bisschen Messunsicherheit, bisschen DOE, Annahme, Stichprobenprüfung und vorab erstmal Basics, Grundlagen zu statistischen Methoden, Kennzahlen, Verteilungen und so weiter. Was mir persönlich gut gefällt, das ist fachlich sehr sauber geschrieben, das ist angenehm zu lesen, da kann man auch gut mal nachschlagen, wenn man zu irgendeiner Methode ein bisschen was Formelles, Formales, ein paar Formeln wissen möchte Und mir gefällt dieser Stil sehr gut. Es ist eben auch immer anhand eines Beispiels erklärt, damit man weiß, wie kann ich das jetzt lesen? Also diese Ergebnisse, die da rauskommen, was bedeutet das denn überhaupt? Und was mache ich damit? Douglas Montgomery hat auch noch andere Bücher geschrieben, die ich auch toll finde, die es aber jetzt nicht in die Auswahlliste geschafft haben. Denn nächstes Spezialthema ist DOE, also die statistische Versuchsplanung und Auswertung. Und da gibt es zwei Bücher, die ich gerade für den Einstieg noch ein bisschen besser finde als das Buch von Montgomery dazu. Statistische Versuchsplanung, DOE, da gibt es von den beiden Machern von StatEase, mittlerweile ist der eine in Rente gegangen, die haben halt dafür gesorgt, dass die Software Design Expert immer weiterentwickelt worden ist über die letzten Jahrzehnte. Und die haben zwei Bücher geschrieben. Das eine ist DOE Simplified, Practical Tools for Effective Experimentation. Und das andere ist RSM Simplified, Optimizing Processes Using Response Surface Methods for Design of Experiments. Das heißt also, in dem einen Buch geht es schwerpunktmäßig um faktorielle Versuchspläne und deren Auswertung. Und in dem zweiten Buch geht es um Wirkungsflächenversuchspläne. Was ich so schön finde, ist, es ist wirklich angenehm zu lesen, super erklärt, gute prägnante Beispiele, wie zum Beispiel irgendjemand sein Rasenmäher optimiert hat oder wie man am schnellsten zur Arbeit kommt. Und der Schwerpunkt dabei liegt immer darauf zu verstehen, was DOE macht, warum wir etwas tun. Das heißt, Sie finden in diesen Büchern wenig Formeln, und dafür sehr viele anschauliche Grafiken, Beispiele, an denen Sachen dann erläutert werden. Und ganz oft sind dann so Blöcke eingeschoben, in denen die Fragen beantwortet werden, die im Laufe der DOE-Arbeit immer mal auftauchen, wie zum Beispiel, wofür brauche ich Blöcke? Oder warum soll ich jetzt hier in meinem Wirkungsflächenversuchsplan 6 Zentralpunkte machen? Warum nicht 4 oder 8? Und dafür gibt es dann eben diese Kästen, die sie da in den Text eingeschoben sind, die sowas erklären. Ganz wunderbar und vor allen Dingen diese anschaulichen Beispiele, das ist etwas, was ich persönlich sehr mag. Popcorn-Optimierung zum Beispiel. Immer wieder eine gute Idee. Das dritte und letzte Buch, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist ein Buch über Stichprobenumfänge und Prüfmengen. Das ist von Paul Matthews, heißt Sample Size Calculations, Practical Methods for Engineers and Scientists. Es ist eine wirklich extrem gute Zusammenstellung von Berechnungsmöglichkeiten rund um Stichproben, Umfänge und Prüfmengen. Das heißt, immer wenn es um die Frage geht, wie viel soll es denn sein, wie viel brauche ich für eine abgesicherte Entscheidung, zum Beispiel wenn es um Mittelwerte geht, um Anteile, Ausschussraten, aber eben auch für speziellere Methoden, sowas wie Vergleich von Prozessfähigkeitsindizes. Ich habe hier zwei verschiedene Anlagen. Ich möchte wissen, haben die in der Prozessfähigkeit die gleiche Qualität oder gibt es da signifikante Unterschiede? Da brauche ich natürlich auch irgendwie eine Idee, wie viele Werte brauche ich denn da? Ja, standardmäßig sagt man bei einer Prozessfähigkeitsbewertung für eine Maschine oder einen Prozess 100 Werte. Aber was ist, wenn ich zwei vergleichen möchte? Wie viel brauche ich denn dann? Ja, dafür braucht man halt eine Formel, um das ausrechnen zu können. Und die gibt es in diesem Buch von Matthews. Genauso wie Formeln für Gage-R&R oder für DOE, für ANOVA-Regression, für AUC, für ganz, ganz, ganz viele Methoden. Und tatsächlich ist das das einzige Buch, was ich kenne, was diese Zusammenstellung liefert. Da denkt man ja vielleicht, naja, die Frage, wie viel muss es denn sein, ist ja eine, die einen immer beschäftigt bei der Datenanalyse. Da müsste es ja eine Tonne von Büchern geben. Nein. Aus mir nicht ganz nachvollziehbaren Gründen gibt es das nicht. Es gibt genau dieses eine Buch. Das hat ein Berater geschrieben, im Eigenverlag veröffentlicht, 2010 schon. Macht aber nichts, weil die Formeln natürlich immer noch dieselben sind. Das gilt zum Glück für ganz viele Bücher. Also auch wenn ein Buch 1977 geschrieben worden ist, ist es nicht falsch und die Formel nicht veraltet, sondern es ist einfach nur schon ein bisschen länger auf dem Markt. Gut, also bei Matthews Sample Size Calculations, Stichproben und Prüfmengen ist der Aufbau immer gleich, halt verschiedene Themenbereiche und es gibt immer eine kleine Herleitung, wo kommt das her, welche Kennzahlen werden da verwendet und was bedeuten die. Dann gibt es die Formel, um die es eigentlich geht, nämlich mit der wir ausrechnen können, wie viel Messwerte oder wie viel Prüfergebnisse wir brauchen. Und dann gibt es einen kleinen Kasten mit einem Beispiel, wo das Ganze umgesetzt wird, dass man das nochmal nachvollziehen kann, was da zu tun ist. Soweit meine Auswahl an Lieblingsbüchern. Ich hoffe, da waren einige bei, die Sie vielleicht noch gar nicht kannten. Und Sie können da schon ganz viel mitnehmen. Und jetzt kommt natürlich die spannende Frage, wie können Sie gewinnen? Eins von drei signierten NOT-Büchern. Das ist relativ einfach. Sie nehmen ein Mailprogramm Ihrer Wahl und schreiben eine E-Mail an post@irgendwasmitdaten.io. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie genau das geschrieben wird, gucken Sie einfach in die Shownotes. Da steht das auch nochmal drin. Und in diese Mail schreiben Sie einen Themenwunsch. Was möchten Sie gerne in diesem Podcast hören? Und Sie schreiben Ihre Adresse rein. Die Adresse wird natürlich nur für dieses Gewinnspiel genommen, nicht weiter gespeichert und so weiter. Sie kennen das. Und dann schicken Sie diese Mail ab und haben die Chance, eins von drei Büchern zu gewinnen. Ich drücke Ihnen auf jeden Fall schon mal die Daumen. Einsendeschluss ist der 12. Dezember 2021. Das ist der dritte Advent. Und es sollte dann funktionieren, dass Sie das Buch noch vor Weihnachten in diesem Jahr in den Händen halten. Soweit zu den Lieblingsbüchern. Nächste Folge, neues Thema. Und es beginnt eine neue, weitere Serie. Und dieses Mal vertiefen wir das Thema Stichprobenumfänge und Prüfmengen unter der Frage, darf es ein bisschen weniger sein? Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Und bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg und Spaß mit der Datenanalyse. Und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner. Und denken Sie an die Mail mit dem Themenwunsch, damit Sie auch ein Buch gewinnen können. Viel Glück dabei!